Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist und Chefredakteur des Magazins Dialog, Direktor auch des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Guten Tag, Herr Kerski.
Guten Tag.
Sie kommen gerade aus dem Osterurlaub, haben Sie uns erzählt, aus Paris. Haben Sie Notre Dame gesehen?
Ja, natürlich. Das wollten wir sehen, aber Notre Dame ist weiträumig abgesperrt. Es wird intensiv gearbeitet an der Absicherung des Gebäudes. Sie können sich jetzt vorstellen, bei diesem wechselhaften
Wetter,
auch bei Regen, ist das Wasser jetzt eine Gefahr für das zum Teil offene Gebäude.
Gut, in der letzten Woche war es relativ warm, aber natürlich, es regnet auch dann und wann. Ist Notre Dame Thema in den Bistros oder wenn Sie unterwegs waren, dass die Menschen darüber reden?
Also natürlich ist es ein Magnet. Natürlich wollten es auch meine in Frankreich lebenden Freunde sehen. Aber ich glaube, das Hauptthema der letzten Woche war der Auftritt von Präsident Macron. Die
gestern
lang angekündigte
Abend,
Reaktion auf nicht nur die Gelbwesten-Proteste, aber auch auf die Debatten, die nationalen Debatten.
Ja, gar nicht gestern Abend, sondern vorgestern Abend natürlich. Gestern haben wir schon darüber berichtet, klar. Ja, und dann hat er eben gesagt, er kommt den Gelbwesten mit Steuererleichterungen entgegen. Glauben Sie, Sie sind zu befrieden auf diese Weise?
Na, ich glaube, so einfach ist der Auftritt nicht zu deuten. Es war überhaupt übrigens seine erste Pressekonferenz. Das hat mich doch gewundert. Und das hat er eben bislang verschlafen, mit den Menschen zu kommunizieren vor den Gelbwesten-Protesten. Jetzt hat er sich gestürzt in den Dialog mit den Bürgern. Ja, das Ergebnis war einerseits, ja, wie Macron, faszinierend an ein paar Stellen. Vor allem, er ist ein Europavisionär, er will Europa voranbringen und Frankreich damit, was ich sehr erfreulich finde. Aber andererseits hat er doch, ich denke, die Gelbwesten-Kritiker nicht überzeugen können.
Ist die Frage, ob die überhaupt überzeugt werden können am Ende
des Tages. Das ist eine andere Frage,
In China geht heute der große Gipfel zu Ende zur neuen Seidenstraße, diesem Infrastrukturprojekt der Chinesen. 2013 ist das ja angestoßen worden und wird viel kritisiert, sehr viel kritisiert, unter anderem, weil sich Länder wie Sri Lanka oder auch afrikanische Länder überschuldet haben bei chinesischen Banken in Milliardenhöhe, sich in die Abhängigkeit im Grunde dann auch begeben haben, indem sie eben Infrastrukturprojekte sich haben bauen lassen von den Chinesen. Die Kritik ist aber so laut gewesen, dass der chinesische Staatschef darauf ja reagiert hat. Er hat tatsächlich gesagt, Transparenz, Nachhaltigkeit und Ökologie wird er vorantreiben und er pocht darauf, dass Korruption keine Chance hat. Was ist von diesen Ankündigungen zu halten, Herr Kerski?
Also ehrlich gesagt, es wundert mich, dass ein KP-Chef, der Chef eines Staates, der von einer Partei beherrscht wird, hier Transparenz ankündigt. Das halte ich für wenig glaubwürdig. Bei Ökologie bin ich schon vorsichtiger. China hat schon verstanden, auch die KP Chinas, dass Ökologie ein Wettbewerbsvorteil ist und auch in diesem riesengroßen Land einfach existenziell ist. Ich glaube schon, bei diesem Thema sind die Chinesen Vorreiter. Wir hatten, glaube ich, auch hier mal in der Sendung vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass die Chinesen auf Elektroautos setzen, dass sie die Städte auch schließen wollen für konventionelle Motoren.
An der Stelle sind
also
sie ökologisch unterwegs.
Werden sie zunehmend glaubwürdig und sind Trendsetter.
Aber bei der Transparenz würden Sie sagen, da glauben Sie es nicht.
Absolut nicht.
Ich fand es ganz interessant, was unser Korrespondent Steffen Wurzel in seinem Kommentar gesagt hat.
Chinas Staatsführung muss nun liefern und die angesprochenen Punkte auch umsetzen. Dann kann die Seidenstraße tatsächlich eine Menge Gutes bringen für vor allem kleinere Staaten weltweit. Skepsis bleibt aber angebracht, denn chinesische Versprechen und Reformankündigungen wurden bisher allzu oft gar nicht oder nur teilweise umgesetzt.
Also Skepsis bleibt angebracht, aber gleichzeitig muss die chinesische Führung, sagt er, liefern. Was angekündigt wird, muss dann eigentlich auch eingehalten werden.
Na, man muss diesen Gipfel auch dem Zusammenhang sehen, erstens des Handelsstreites mit den USA. Ich glaube, die Chinesen sind an diesem Konflikt nicht so sehr interessiert. Sie wollen aber von diesem Konflikt ablenken. Das andere ist, wir dürfen nicht vergessen, vor zwei Wochen fand ein EU-Gipfel, China-Gipfel-Streit statt, bei dem China auch deutlich gemacht hat, es braucht Europa, es braucht die demokratischen Staaten auch als Partner, es braucht auch die Unterstützung dieser Staaten für seine Projekte in Afrika und Asien. Also insofern ist das eine PR, die aber zu neuen partnerschaftlichen Beziehungen mit den demokratischen Ländern führen.
Durchaus soll. Führen könnte. Ja. Das wäre ja dann im Sinne der alten Seidenstraße, die tatsächlich vor Jahrhunderten die Kontinente verbunden hat und wo ja viel Handel getrieben wurde. Also das ist ja sozusagen die Idee, die dahinter steht.
Das ist ein Mythos aus vordemokratischen Zeiten.
Ja, trotzdem interessant, ne, dass man da jetzt anknüpft.
Ich glaube, das Problem, was wir mit China haben, ist folgendermaßen. Wir sind ja in einem symbolischen Jahr 2019, 30 Jahre Demokratien, Mauerfall, Demokratien Mittel- und Osteuropa. Wir dürfen aber nicht vergessen, 1989 gab es auch eine wichtige Entscheidung in China. Die demokratischen Proteste, nicht nur von Studenten, von Arbeitern, auch Arbeiter wollten freie Gewerkschaften im Mai 1989, sind am berühmten 4. Juni 1989 blutig niedergeschlagen worden. Und China ist einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, Marktwirtschaft, ja, wir wollen uns wirtschaftlich öffnen, aber wir wollen die Gesellschaft nicht öffnen. Also eine Modernisierung ohne offene Gesellschaft, das ist das eine Modell, was in den letzten 30 Jahren ökonomisch sehr erfolgreich war. Ich glaube, politisch war es nicht erfolgreich. Und wir Europäer stehen heute auch vor der Herausforderung, dass die Demokratie in unseren Gesellschaften von vielen Menschen in Frage gestellt wird. Das ist zu komplex. Viele wünschen sich auch autoritäre Formen. Insofern geht es hier nicht nur um die Seidenstraße. Ich glaube, es geht um die künftige Form von Staaten und wirtschaftlicher Entwicklung.
Ich denke auch, es geht tatsächlich um viel. Und eigentlich ist das schon eine gute Sache, wenn da 37 Staatschefs und Vertreter aus 100 Ländern nach Peking reisen, um über dieses Projekt zu diskutieren, um zu sagen, ja, so weit können wir mitgehen, das können wir aber und das andere auch nicht akzeptieren, das kritisieren wir. Insofern auf diese Weise kann ja vielleicht eine Öffnung auch der chinesischen Gesellschaft am Ende funktionieren.
Na, man muss nur hinschauen, man muss nur sehen, wer da in der ersten Reihe sitzt. Also aus Europa, soweit ich das überblicken konnte, saß Herr Tsipras, also jemand, der sehr kritisch, linkspopulistisch versucht, Europa zu verändern. Aber natürlich auch Herr Orban, Herr Putin hat eine sehr antidemokratische, antiamerikanische Rede gehalten. Ich glaube, die Schlüsselfrage ist die, entsteht aus dieser Modernisierung Chinas so etwas wie ein chinesisches demokratisches Modell? Wird das Monopol der kommunistischen Partei in Frage gestellt? Das sehe ich nicht.
Nee, also, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Es gab aber übrigens auch Kritik daran, dass die Kanzlerin aus Deutschland nicht selber hingereist ist, sondern den Wirtschaftsminister Peter Altmaier hingeschickt hat. Nach dem Motto, wenn man da jetzt sich auseinandersetzt, also Christine Lagarde zum Beispiel, die war ja da.
Nein, also ich halte die deutsche Strategie hier für richtig. Die Bundesregierung hat angekündigt, in Sachen China keine Alleingänge, wenn dann mit den anderen großen Partnern, Frankreich zum Beispiel, Spanien. Die Franzosen waren auch nicht vertreten mit dem Regierungschef oder Staatspräsidenten. Insofern war es okay, dass der Bundeswirtschaftsminister aufgetreten ist, der eigentlich ja, sich sehr zurückhaltend, sehr, sehr freundlich sogar geäußert hat. Mhm. Ganz im Sinne ist des EU-China-Gipfels, den ich
Ja, er hat gesagt, es braucht faire Bedingungen. Dann können wir miteinander ins Geschäft kommen.
Ja, aber es war ohne Enthusiasmus und ich glaube ohne naive Hoffnung, dass die kommunistische Partei jetzt hier mit dieser Modernisierung auch eine Demokratisierung einleitet und damit auch faire internationale Wettbewerbsbedingungen schafft.
Wir blicken auf die FDP, die heute in Berlin ihren Parteitag weiterhin abhält. Auf diesem hat Christian Lindner, der ja wiedergewählt wurde als Parteivorsitzender, gezeigt, dass er sehr kritisch nach China guckt. Wenn wir zum Beispiel hier die Süddeutsche aufschlagen, Seite 9, sehen wir dieses schöne Bild, wo er auch vor chinesischen Schriftzeichen steht. Wirtschaftspolitik steht in chinesischer Schrift, also hinter ihm. Er hat gesagt, man müsse, also wenn man Europäer ist, China auf Augenhöhe entgegentreten. Dazu brauche man ein starkes, ein einiges Europa. Ja, wir hören ihn mal.
Ich sage das alles nicht, um Angst vor dem gelben Mann zu machen. Ich sage das nicht als Plädoyer für Abschottung. Aber ich sage es, damit wir endlich aus dem Stadium der Bequemlichkeit aufwachen und dass wir die Beobachterposition verlassen. Wenn wir nicht auch beginnen, wieder Wirtschaftspolitik zu machen, dann werden es andere für uns tun, liebe Freundinnen und Freunde.
So, also Christian Lindner, Herr Kerski, vor so vielen Menschen von dem gelben Mann in China zu sprechen, ist das eine gut gewählte Ausdrucksweise.
Ja, das war nicht nötig.
Ja, hat mich verwundert.
Das hat mich gewundert. Das hat nichts mit Political Correctness zu tun. Das ist eigentlich auch eine Unterschätzung des chinesischen Potenzials. Einerseits setzt er das Thema, zeigt, vor welchen Herausforderungen Deutschland steht, Europa, und dann ja diese unglücklichen Formulierungen. Mhm. Ich fand auch dieses Zitat sehr interessant, weil er hier einfordert, aktiv zu sein, Wirtschaftspolitik zu betreiben, Europa zu gestalten, nicht nur hinzuschauen. Dachte ich mir, Mann, oh Mann, dieser Mann hat die Chance verpasst, in die Regierung zu gehen vor eineinhalb Jahren und diese Politik hier zu gestalten, auch die Bundeskanzlerin unter Druck zu setzen. Hm. Das hörte sich auch innenpolitisch nicht sehr gut an, nicht sehr glücklich.
Nicht sehr glücklich. Bleibt die Frage, was will die FDP denn eigentlich? Es müsste ja eigentlich eine Zeit sein, diese Zeit, in der wir zurzeit leben, in der eine Partei, die die Freiheit will, die für die Freiheit kämpfen will, ganz viele Stimmen sammeln könnte.
Ja, wir haben ein Problem von Lindner erwähnt. Er wollte in die Opposition, um aus der Opposition heraus sich zu profilieren. Wir haben jetzt drei große Oppositionsparteien, aber nicht die FDP. Ist im Interesse der Öffentlichkeit, der AfD natürlich in Negativschlagzeilen, aber die Grünen vor allem haben von seiner Entscheidung profitiert, auszusteigen aus dem Jamaika-Modell. Und ich hatte auch den Eindruck, gestern, er hat ja eine Rede von einer Stunde 40 Minuten gehalten. Ist ja Wahnsinn, es ist ja sehr schrecklich. Es zeugt nicht gerade von dem, was man sagen will, sondern eher auf der Suche. Und ich habe den Eindruck, ja, die FDP, auch Lindner ist zurzeit auf der Suche. Seine Zeit so als Polittalent ist vorbei, jetzt muss er liefern. Aber aus der Opposition heraus ist es sehr schwierig.
Gut, aber was er tut, ist, er lenkt doch die Aufmerksamkeit auf sich, indem er in das ein oder andere Fettnäpfchen immer mal wieder tappt. Zum Beispiel, als er gesagt hat, was Klimaschutz betrifft, da müssten die Profis ran. Und das hat er ja gestern in der Rede auch noch mal bekräftigt. Wir hören ihn noch mal.
Wir brauchen die demokratische Auseinandersetzung über Ziele. Das können Politologen, Soziologen, Theologen machen, Ökonomen und Juristen, Schülerinnen und Schüler. Aber wenn es darum geht, den besten technischen Weg der Umsetzung zu wählen, sollten wir wirklich wieder denen vertrauen, die wirklich Ahnung davon haben.
Da schwingt so mit, dass die FDP ja auch ganz viel den Einsatz von Technik, von moderner Technik hochhält. Also das Klima kann man mittels besserer Technik schützen. Ist das der Weg?
Ja, ich glaube, das ist eine populistische Flucht vor einer ganz einfachen Tatsache. Wir müssen uns vielleicht auch als Verbraucher einschränken. Wir müssen auf Werte setzen. Wir müssen konkret sagen, wofür wir stehen. Also wenn wir für eine Klimapolitik einstehen wollen, dann müssen wir vollkommen umdenken, auch bei uns selbst anfangen. Ich glaube, das ist so eine, ja, Lifestyle-Politik, die hier Lindner betreibt. Also er lenkt eher von den Wahrheiten ab. Mhm. Und das ist ja traurig, denn Lindner ist ja als ein Politiker angetreten, der vor allem Ralf Dahrendorf hochgehalten hat. Ich weiß nicht, ob sich noch einige erinnern.
Mhm. Ein großer europäischer Geist.
Großer europäischer deutscher Soziologe, der 89 die FDP geöffnet hat, weil er die Frage gestellt hat, ja, für welch eine Wirtschaft stehen wir als Wirtschaftspartei? Für so einen, heute würde man sagen, Neoliberalismus, Wachstum, Reichtum ist das Entscheidende, oder muss das Wirtschaften auch mit bestimmten ethischen Vorstellungen verknüpft werden? Das hat die FDP Ende der 60er interessant gemacht, groß gemacht. Sie hat sich auch für breite Gesellschaftsschichten geöffnet. Ich sehe leider nicht, dass Lindner in den letzten vor allem zwei Jahren diesen Weg gegangen ist. Schade.
Mhm. Zur Frage, wo steht denn die FDP? Ist es vielleicht ganz interessant, nochmal die neue Generalsekretärin zu hören, Linda Teuteberg. Die ist ja gewählt worden, Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg. Und hier ist, was sie in ihrer Bewerbungsrede gesagt hat.
Wir Liberalen aber haben die Aufgabe, mit unserer Lösungskompetenz und mit Optimismus gleichermaßen Gegenmodell zu sein zu den Verkündungen einfacher Versprechungen und pessimistischer Propheten.
Ich nehme an, dass sie sich da auf die Grünen bezieht, dass sie sozusagen mitschwingen lässt, die pessimistischen Propheten, das sind die Grünen. Ich habe den Eindruck, dass die FDP sich ziemlich stark an den Grünen abarbeitet.
Ja, klar. Sie arbeitet sich natürlich an der AfD ab, was gut ist. Sie steht für eine, wie soll ich sagen, Partei des Rechtsstaates, aber gegen diese totalitären, fast antidemokratischen Haltung der FDP. Aber dieses Abarbeiten an den Grünen ist albern, habe ich den Eindruck. Ja, sie stellen die Grünen in Frage, eine Partei, die, ich glaube, vor allem gut ankommt, weil sie a, eine städtische Mittelschicht repräsentieren, Menschen, die erfolgreich sind. Dafür stand die FDP. Also die Wähler sind weggegangen von der FDP, die Erfolgreichen. Auch die Selbstständigen. Aber entscheidend ist, ich finde es albern, die Verteufelung dieser grünen Politik der Grünen. Die Grünen sind eben auch deshalb so stark, weil ihre Ansichten, vor allem ökologischen Ansichten, zum Beispiel Klimapolitik, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Mittlerweile ist das die Hauptherausforderung aller Industriegesellschaften. Mhm. Und dass die FDP das in Frage stellt, das halte ich für auch nicht sehr professionell, muss ich sagen.
Der Europawahlkampf kommt in Fahrt, man merkt das schon. Man sieht natürlich überall die Plakate. Heute starten CDU und CSU in Münster mit einer Kundgebung ganz offiziell diesen Wahlkampf. 13 Uhr, also gleich, wenn unsere Sendung gerade zu Ende geht. Gemeinsamer Spitzenkandidat der Schwesternparteien ist Manfred Weber. Herr Kerski, wir sortieren den Tag, wir gucken aber auch auf die vergangene Woche. Und da haben wir ja sehr viel darüber diskutiert, dass die Spitzenkandidaten dieser deutschen Parteien für diesen Wahlkampf in Europa sehr unbekannt sind. Wie ist das in Polen?
Sie haben jetzt auch gesagt, die Spitzenkandidaten der deutschen Parteien für die Wahlen. Ich glaube, das ist der Widerspruch. Wir wählen hier das Europäische Parlament, mhm, also eine europäische Öffentlichkeit, aber wir bewegen uns immer noch auf der Grundlage der nationalen Politik. Es sind auch nationale Wahllisten zum Beispiel, die wir wählen. Ja. Gut, bei Manfred Weber, er ist ja europäischer Spitzenkandidat der Konservativen, aber als deutscher Politiker hat er natürlich ja, erreicht er hier viel mehr Menschen, also im Nachbarland Polen, aber auch in Frankreich ist er vollkommen unbekannt, keiner kennt ihn. Und das wird,
also Manfred Weber kennt in Polen niemand?
Also ich denke jetzt nicht an die Politikexperten und an die Politprofis oder Journalisten. Das ist keine Person, die man kennt. Der Mann war in seinem politischen Leben bislang nur Fraktionsvorsitzender der Konservativen im Europaparlament, hatte auch kein Spitzenamt in Deutschland. Woher sollen die Menschen ihn denn kennen?
Na, vielleicht jetzt, weil er sich versucht hat zu profilieren in Athen, indem er einige Positionen ja genannt hat, dass er zum Beispiel Nord Stream 2 blockieren würde.
Das ist beachtlich.
Ist das wahrgenommen worden?
Das ist, glaube ich, in der europäischen Öffentlichkeit wahrgenommen worden, dass ja ein Christdemokrat ja ein wichtiges Projekt der Bundesregierung ja in Frage stellt, was im Interesse vieler Europäer ist. Man darf aber den anderen Spitzenkandidaten europäischen nicht vergessen, Franz Timmermans, der Sozialdemokraten, die werden sicherlich nicht so gut abschneiden wie die Christdemokraten. Der ist bekannter als Vizechef der Kommission und als einer der profiliertesten Kritiker der Entwicklung in Ungarn und Polen. Das ist schon ein gestandener Europapolitiker, den man doch europaweit wahrnimmt.
Mhm. Wir haben in der vergangenen Woche auch so eine Umfrage in den Blick genommen. Da wurde gefragt, wie werden Sie abstimmen? Da wurde erstens klar, die Menschen in Deutschland zumindest werden zu der Wahl gehen. Und zweitens, sie möchten diese Wahl als Denkzettelwahl betrachten. Also eher, ja, womöglich den populistischeren Parteien die Stimmen geben. Wie ist das in Polen?
Ja, also es sind europäische Wahlen, aber bei denen die Wähler an den Wahlurnen natürlich an ihre nationalen Diskurse, an ihre nationale Öffentlichkeit denken. In Polen ist das sehr ähnlich. Das hängt damit zusammen, dass diese Wahlen am 26. Mai der Einstieg sind in die sehr wichtigen nationalen Parlamentswahlen im Herbst diesen Jahres und dann im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen. Also diese Wahlen gelten als Test für die Stärke der Regierungspartei und der Opposition. Mhm. Und was beachtlich ist, die Opposition hat es geschafft, oder große Teile, eine einheitliche Wahlliste zusammenzustellen, von links bis konservativ. Das ist schon einmalig gegen die PiS, gegen die Regierungspartei, die aus ihrer Sicht ja Polen aus der Mitte Europas herausführt. Also es ist in Polen eine Mischung aus einem europäischen Diskurs, nämlich welche Rolle soll Polen in Europa spielen, und eine Einschätzung, Bewertung der bisherigen Regierungspolitik. Sehr spannende Wahl.
Ja, welchen Erfolg wird diese Liste, wo sich sozusagen die Opposition zusammenschließt, wohl haben?
Das Problem dieser Liste ist, es gibt einen Newcomer, einen polnischen Macron, das ist der Robert Biedroń. Das ist der bisherige Oberbürgermeister einer Kleinstadt, aber bekannt vor allem dadurch, dass er ein bekennender Homosexueller ist, was in so einem streng katholischen Land nicht sehr einfach ist. Und er sammelt damit sehr viele Sympathien in der gesamten Gesellschaft. Also man erwartet einen starken Auftritt seiner Liste. Aber es kann sein, dass diese gemeinsame Liste der Opposition so viele Stimmen bekommt wie die Regierungsliste. Und damit wird sich zeigen, Die PiS ist nicht alleinherrschend in Polen. Möglicherweise werden es übrigens die ersten Wahlen sein mit einer relativ hohen Wahlbeteiligung. Mhm. Die Europawahlen waren bislang schwach frequentiert.
Könnte tatsächlich sein. Wie gesagt, die Umfragen zeigen das für Deutschland auch. Also doch insgesamt eine spannende Zeit. Und es ist ja, haben wir jetzt auch vergangene Woche schon festgestellt, bis zum 26. Mai noch ein bisschen hin. Also es kann noch einiges passieren. Man kann sich noch informieren. Man kann gucken, wie sehen die einzelnen Programme aus und dann tatsächlich zur Wahl gehen. Also vielleicht erleben wir eine Überraschung und merken, dass sich die Europäer viel mehr jetzt doch für Europa interessieren, als man dachte.
Also wenn ich an Frankreich denke, das wird eine Rezension der ersten fast zwei Jahre von Macron sein. Also das werden bedeutende Wahlen sein. Sie werden vielleicht jetzt nicht die Wahlbeteiligung erreichen von nationalen Wahlen, aber ich glaube, die Menschen sind aufgewacht und nehmen auch das Europaparlament ernst. Und es ist verständlich, dass sie Themen verbinden, dass sie lokale, nationale Themen mit einer Vorstellung von Europa verbinden. Und das wird eine interessante Aussage werden über unsere Politik. Ja.
26. Mai, Europawahl. Und die Schwesternparteien CDU und CSU treten also heute in Münster auf mit ihrem gemeinsamen Programm. Das laufende erste Halbjahr dieses Jahres ist ja wichtig und symbolisch, weil eben vor 30 Jahren der Grundstein gelegt wurde für das Europa, in dem wir heute leben. Und eine wichtige Figur damals war in Polen Lech Walesa, der Gewerkschaftsführer. Und in diesem Zusammenhang haben wir heute mit viel Interesse in der Welt einen Artikel gelesen, in dem die Witwe des Regisseurs Andrzej Wajda, der ja schon verstorben ist, aber beklagt, dass in Polen eben heute solche Figuren wie Walesa diskreditiert werden. Und da haben wir uns gefragt, stimmt das so, Herr Kerski?
Ja, da bin ich sehr einseitig in meiner Einsicht. Die Stimme, Frau Wajda, absolut.
Sie kennen sie auch, ne?
Ja, ich kenne sie sehr gut. Wir sind sehr eng befreundet. Also ich hatte das große Glück, die letzten Jahre mit den beiden weiter sehr eng zu sein, denn sie unterstützen die Idee eines europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig, das heißt eines modernen Erinnerungsortes an die Revolution von 89. Denn man muss vielleicht erinnern, Wajda war nicht nur einer der großen europäischen Filmregisseure, vor zwei Jahren verstorben, sondern sein ganzes Leben lang auch politisch aktiv. Er kandidierte 89 zu dem ersten freien Senat, also der zweiten Parlamentskammer, eben am 4. Juni 89 und beteiligte sich an der Neugründung dieser Demokratie und kritisierte übrigens in den letzten Jahren die PiS-Regierung, die Kaczyński-Partei, für ihre antidemokratischen Tendenzen. Eine sehr wichtige Stimme.
Sind die beiden nach wie vor Feinde, Jaroslaw Kaczynski und Lech Walesa?
Also man muss immer vorsichtig sein. Ich glaube, Politiker wollen sehr, sehr gerne Gräben schaffen. Das sichert ihnen erstmal die Loyalität ihrer Anhängerschaft. Ich bin da etwas vorsichtig. Man darf nicht vergessen, Jaroslaw Kaczynski und sein Bruder Lech Kaczynski haben 89 Lech Walesa unterstützt. Er war Lech Walesa, das heißt immer Gewerkschaftsführer. Walesa war eine große Ikone, der Führer der polnischen gewaltfreien Freiheitsbewegung Solidarność.
Daher später auch Friedensnobelpreisträger.
Eben, die sich 1980 die Form einer freien Gewerkschaft gegeben hat, um das Machtmonopol der Kommunisten in Frage zu stellen. Aber Walesa vertrat 89 nicht nur alle freien Polen, auch alle Bürger Mittel- und Osteuropas, die Freiheit haben wollten. Ich erinnere daran, er ist in Deutschland vergessen, man gedenkt immer Gorbatschow, aber die Legende Walesa, die Ikone des 20. Jahrhunderts, lebt in Danzig, wird selten nach Deutschland eingeladen. 89 mit Havel, mit Mandela, sozusagen das Gesicht dieser neuen Demokratisierungswelle. Und damals 89 waren die Kaczynskis auf seiner Seite, haben auch auf seiner Wahlliste kandidiert, sind angetreten. Und heute stellt Jarosław Kaczyński 89 das Modell des Übergangs aus dem Kommunismus in die Freiheit in Frage. Denn er sagt, das wurde am runden Tisch ausgehandelt, das war nicht ganz demokratisch und das half mehr den Altkommunisten als den Demokraten. Das heißt, ich muss jetzt eine echte demokratische Revolution einführen. Eine echte Demokratie einführen. Und das Schlimme ist, er stellt all das in Frage, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Insofern gibt es heute tatsächlich eine Gegnerschaft politische zwischen Walesa und Kaczynski. Aber man muss auch die Vergangenheit hier erwähnen, um das auch richtig einordnen.
Und wenn ich Sie recht verstehe, finden Sie, wird das zu wenig erwähnt? Wir gucken immer nur auf den Mauerfall an sich und nicht auf die Ergebnisse oder sagen wir mal, was dahin geführt hat,
also
das, was dem vorausging.
Das sage ich jetzt nicht als Vertreter einer Einrichtung, die an das polnische Jahr 89 erinnert. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Grundlagen für Europa sind 45 und 89 gelegt worden. 45 muss ich, glaube ich, nicht erklären. Nachkriegszeit, ganz wichtig, die Idee der universellen Menschenrechte als Grundlage der Demokratien. Und das Europa, in dem wir heute leben, das ist ja nicht in den 50ern entstanden mit der europäischen Integration. Das ist 89 entstanden, als hier die Diktaturen fielen. Die fielen, weil Menschen den Mut hatten, sie friedlich zu verändern.
Auf die Straße zu gehen, friedlich.
Und übrigens auch die Europäische Union ist 92 entstanden als Folge dieses größeren freien Europas. Die Idee einer Einheitswährung gab es zwar früher, aber die ist richtig umgesetzt worden in den 90er Jahren. Ja, und ich finde es immer schade, auch als Wahlberliner, dass die Deutschen, die Berliner vergessen, der Mauerfall, auch die deutsche Vereinigung, ist eine Folge des Mutes solcher Menschen wie Havel, aber vor allem Lech Wałęsa. Das wird zu wenig gesehen. Und es heißt immer Völkerherbst, 9. November, Mauerfall, aber der runde Tisch, Februar, März 89, der runde Tisch in Ungarn, Juni 89, all das ist leider vergessen, diese gemeinsame große Leistung der Europäer.
Beklagt.
Aber dazu sind wir ja da, um daran
genau,
zu erinnern.
Genau, um es nochmal zu sagen. Und das haben Sie jetzt getan. Basil Kerski, Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Was ist passiert bei Bayer? Da braucht der Vorstand normalerweise nicht, um seine Entlastung zu bangen. Aber diesmal ist es anders ausgegangen. Die Aktionäre haben dem Vorstand um Konzernchef Baumann die Entlastung verweigert bei der jährlichen Hauptversammlung. Und in der Nacht hat sich dann der Aufsichtsrat hinter den Vorstand gestellt. Aber die Botschaft ist ganz klar. Die Aktionäre sind sauer. Was steht dahinter? Bayer hat Monsanto übernommen und die Bayer-Aktie ist mächtig gefallen, weil Monsanto Glyphosat herstellt und jetzt zwei wegweisende Urteile in den USA den Klägern Recht gegeben haben, Glyphosat sei krebserregend. Und da müssen jetzt Entschädigungen gezahlt werden. Herr Kerski, haben wir da jetzt einen historischen Aufstand der Aktionäre erlebt?
Ja, wir müssen sehen, zu welchen Folgen.
Aber erstmal war es historisch, oder? Das ist ja so noch nicht passiert.
Ja, also ich finde es schon beachtlich, dass vor allem ein so renommiertes, so etabliertes deutsches Unternehmen, was ja auch so viele Consulting-Firmen beschäftigt, ein US-Unternehmen mit solchen Risiken übernimmt.
Ja.
Und diese Risiken scheinen ja wirklich die Existenz von Bayer als unabhängiges deutsches Unternehmen in Frage zu stellen. Also das ist schon ein historisches Ereignis.
Ja, und ich meine, was steht dahinter? Doch wahrscheinlich die Fehleinschätzung, dass man Glyphosat, also ich meine, dass Glyphosat vielleicht krebserregend ist, das ist ja schon lange, lange diskutiert worden, aber dass man von Seiten des Bayer-Vorstandes gedacht hat, ja, aber das ist nicht so, beziehungsweise das werden auch die Gerichte nicht so sehen. Also eine Fehleinschätzung.
Ja, das Historische ist, das ist ja nicht die erste Fehleinschätzung, über die wir hier im Studio diskutieren. Wir haben bislang über die Fehleinschätzung von Automobilkonzernen, Deutschen, diskutiert und wie sie auf diese Fehleinschätzungen ja reagiert haben, mit zum Teil kriminellen Handlungen.
Und da war die Fehleinschätzung die, dass man ihnen nicht draufkommt.
Und das verwundert doch. So global, das sind ja Global Player, das sind ja keine Neulinge, das sind ja auch hochkomplexe Industriezweige, dass die sozusagen an solchen relativ einfachen Fehlentscheidungen zugrunde gehen können, das ist schon historisch.
Gut, zugrunde sind sie jetzt noch nicht gegangen, also bei Bayer zumindest.
Ja, wissen Sie, ich glaube 40%
hat die Aktie
Verlust des Wertes des Unternehmens.
30
das
Milliarden Euro haben sie an der Börse
und
verloren.
Die Angst ist groß, dass dieses Unternehmen dann so sehr schwächelt an der Börse, dass es übernommen wird.
Ja.
Und die Glaubwürdigkeit der Unternehmen ist dadurch infrage gestellt und damit ja auch das Renommee, denke ich doch, der privaten deutschen Volkswirtschaft.
Es ist ja diese Woche noch was anderes passiert. Es hätte eine Fusion geben können zwischen Deutscher Bank und Commerzbank, die dann jetzt nicht stattfindet. Auch da eine Fehleinschätzung, man kann sagen, auch des Finanzministers. Olaf Scholz hat diese Fusion ja doch durchaus im Bereich des Möglichen gesehen, findet auch nicht statt. Also vielleicht haben wir tatsächlich eine Krise der großen Unternehmen.
Aber wissen Sie, ich glaube, dass Öffentlichkeit als Arbeitsteilung funktioniert. Sie und ich sind keine Wirtschaftsexperten, also vertrauen wir der Kompetenz zumindest von Flaggschiffen, die sehr viel Geld in Kompetenz investieren. Also auch bei dieser Fusion habe ich mich gewundert, wieso macht man das öffentlich? Wieso diskutiert man das so sehr öffentlich? Und nach einem Monat sagt man, ja, das war doch nicht möglich. Also ich verstehe das nicht. Also das schafft eine Verunsicherung bei uns, nicht nur in Bezug auf die Unternehmen, aber in Bezug auf die eben öffentliche Arbeitsteilung. Das strahlt ja aus auf alle Bereiche, zum Beispiel auch auf die professionelle Politik, der wir auch vertrauen, dass sie wichtige Schlüsselfragen in unserem Namen löst. Also das ist, glaube ich, der Kern dieses Problems, über das wir heute reden.
Mhm. Vor dem Kongresszentrum in Bonn, wo die Bayer Hauptversammlung war, da haben natürlich viele Leute demonstriert, Umweltschützer, Bauern. Und da waren auch die Schüler von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Die wollen in die Zukunft gucken und wollen eine positive Zukunft gestaltet sehen. Ich weiß nicht, wo das passiert im Moment.
Ich glaube, auch junge Leute brauchen Orientierung, brauchen auch Autoritäten, im besten Sinne des Wortes, glaubwürdige Menschen, Unternehmen, Parteien. Und ich glaube, die jungen Leute müssen entsetzt sein, dass ihnen sozusagen die Orientierung abhanden gehen. Aber sie sind so geprägt von den zivilisatorischen Herausforderungen. Sie wissen, in welche Richtung die Welt geht. Aber sie können es natürlich nicht alleine lösen. Sie brauchen dazu
Partner.
Aber
sie können demonstrieren und das tun sie.
Und das ist gut, dass sie es machen.
Basil Kerski aus Polen, beziehungsweise in Polen und in Berlin, in Deutschland zu Hause, ist hier zu Gast. Anfangs der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass Sie aus Paris kommen, gerade aus dem Osterurlaub. Und das nächste Reiseziel, haben Sie gerade gesagt, ist Krakau. Warum denn?
Also ich komme aus Paris und wollte mir mit meinem Sohn unter anderem die Leonardo da Vincis dort im Louvre anschauen. Aber es lohnt sich auch, von Berlin nach Krakau zu fahren, denn dort gibt es auch eines der wenigen Da Vinci-Gemälde, die Dame mit dem Hermelin, ein wunderbares Gemälde, nicht so frequentiert wie im Louvre.
Da steht man also ganz alleine dann davor.
Da steht man alleine, ist alleine ausgestellt, ein wunderbares Gemälde. Und um die Ecke ist diese großartige Andrzej Wajda-Perspektive, der Filmregisseur, Maler war, auch den Ehrenbären der Berlinale kurz vor seinem Lebensende bekommen hat. Also um sich als Europäer zu fühlen, muss man, glaube ich, viel reisen zurzeit. Weniger lesen, viel mehr reisen.
Viel mehr reisen und dann
Krakau ist ein schöner
wirklich den Körper
Ort.
Auch nach Polen
genau.
sozusagen bewegen. Und in ihnen inkorporiert sich sozusagen das deutsch-polnische Verhältnis. Ja, danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen auch.
Den Tag mit mir sortiert haben.